Hallo, liebe Fotopodcast-Freunde. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, da freue ich mich drüber, den Marc Diekmann. Hallo Marc.
Hallo Stefan.
Ich kenne den Marc von einem Workshop, den wir beide als Teilnehmer besucht haben. Ne? Das war 2010 bei dem berühmten Klostergeister-Workshop.
Ganz genau, richtig.
Irgendwie bist du jetzt wieder leiser geworden.
Ach so, dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen dichter ans Mikro gehen.
Ja.
Kannst du mich jetzt besser hören?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Sehr schön.
So, Thema soll heute mal ein etwas technisches und aber auch inspirierend technisches Thema sein, nämlich die Fotografie mit Messsucherkameras, insbesondere Leica M. Der Marc ist ein Ex-Besitzer, muss man jetzt schon sagen, von einer M-Leica. Ich bin ebenfalls ein Ex-Besitzer von einer Leica M. Man kann uns also nicht den Vorwurf machen, dass wir unser eigenes Pferd im Stall loben würden. Und man kann ja mal versuchen, irgendwie da ganz offen drüber zu sprechen, was so die Vor- und Nachteile sind. Marc, erste Frage an dich. Welche M-Leicas hast du bisher so besessen?
Ja, also bei mir ist das ja so, dass ich ja eigentlich schon etwas länger am Fotografieren bin, mal mehr, mal weniger. Ich hatte ja schon während der analogen Zeit, als es noch gar keine richtigen Digitalkameras für den Privatbereich gab, angefangen. Das war Mitte der 90er und habe dann irgendwie Mitte, Ende 90er mal das erste Mal mit einer Leica M6 fotografieren dürfen, die ich dann auch unter anderem, und das hat mich so fasziniert, bei minus 20 Grad hinten auf dem Rücken in Finnland auf dem Schneemobil gehabt habe und konnte immer noch Fotos machen, während eben halt viele anderen keine mehr machen konnten. Das war das erste Mal, wo mich das Fieber ein bisschen gepackt hat, weil ich da eben halt mit einer relativ kleinen Kamera hochwertige Fotos machen kann. Gut, die Objektive sind ja nun mal eben legendär, das heißt, man kann ja immer noch mit älteren Objektiven heutzutage noch wundervolle Bilder machen. Dann hatte ich mich davon wieder getrennt. Warum, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wenn ich ehrlich sein soll. Und habe dann irgendwann mal im digitalen Bereich, als dann so die M8 rauskam, habe ich gesagt, da könntest du ja mal zuschlagen. Hatte dann die M8 mit ein, zwei Objektiven.
Lass uns doch nochmal eben klären, was es bei Leica alles für Systeme gibt. Also es gibt das Leica R-System. Kennst du das?
Das Leica R-System hatte ich auch mal, auch in der analogen Phase hatte ich eine Leica R8 und mit entsprechenden Objektiven dazu. Hab mich dann aber, ich weiß es bis heute immer noch nicht ganz genau, auch denn da wieder von getrennt. Warum weiß ich eigentlich, weil das war eine schöne Kamera, die lag super in der Hand, die hat natürlich auch die ganz klasse Objektive in der Verwendung. Also kann ich eigentlich nur hochloben, das Gerät. Warum, wie gesagt, weiß ich nicht. Leica R wurde aber, jetzt muss ich mal lügen, irgendwann mal eingestellt. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, das war die vorletzte Fotokina, als die Leica S2 vorgestellt worden ist, wo viele Leute ja gedacht haben, dass es dann eine Leica, also eine digitale Leica R gibt, wo leider die R-Fotografen enttäuscht worden sind, weil dann die S2 eine Mittelformatkamera von Leica präsentiert wurde, die jetzt auch wiederum überarbeitet worden ist. Jetzt, ja.
Also die Systeme, also das R-System ist eine
Spiegelreflex.
Ganz genau. Kamera mit manuell Fokusobjektiven.
Ganz genau.
Qualitativ sehr hochwertig. Die Sachen waren auch, muss man sagen, ja auch nicht ganz preiswert. Die waren ja auch relativ kostspielig. Und ich glaube, alle Leica R-verliebten Leute haben gehofft, dass irgendwann mal Leica oder Leitz hingeht und dieses Kamerasystem ins digitale Zeitalter hochhieft. Das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben was ganz Neues gemacht, ne?
Ja, wobei, da muss ich dich unterbrechen. Also sie haben das Leica R-System mit eigentlich einem ganz klasse System in die digitale Welt gebracht, indem man nämlich die Rückwand durchtauschen konnte gegen eine digitale Rückwand.
Okay.
Was man ja normalerweise nur bei den Mittelformatkameras kennt, wie Hasselblad und Co., dass man da eben halt das Rückteil tauscht. Das konnte man damals bei der R8 und bei der R9 auch machen. Das hieß dann Digitalmodul R, hatte irgendwo, ich muss lügen, 10 oder 12 Megapixel, hatte einen Kopffaktor von 1,3. war aber eben in Sachen Rauschen und dergleichen nicht unbedingt auf der Höhe, wo zu dem Zeitpunkt Nikon und Canon, vor allen Dingen Canon schon war. Mhm. Und da haben die eben halt den ersten Versuch gestartet in die digitale Welt. Wohl auch nicht ganz unerfolgreich, aber das war noch zu dem Zeitpunkt, wo Leica eigentlich auch so ein bisschen in der Weltgeschichte rumgestochert hat, was die eigentlich tun sollen, was sich ja mittlerweile Gott sei Dank komplett geändert hat.
Okay, das wusste ich gar nicht. Interessant, dass die da wenigstens was im Angebot hatten. Jo. Weil ich denke mal, wenn man da für 20.000 Euro oder so Objektive gekauft hat, weil man irgendwie über Jahre hinweg damit professionell gearbeitet hat, dann möchte man ja nicht einfach die ganzen Sachen digital nicht mehr nutzen können. Aber dann hat es zumindest da eine Schonfrist gegeben.
Ja, wobei das ja auch schon ein bisschen her ist. Ne? Ja. Also dieses Digitalmodul R, das ist, ich muss lügen, mindestens schon 5, 6, 7 Jahre her, dass sie das rausgebracht haben. Ja. Die Leica R-Fotografen hatten doch eine ganz lange Durstphase, weil das Ding ist eben halt nicht mehr auf Höhe der Zeit für die tollen Objektive im Prinzip und wurden dann, wie gesagt, bei der vorletzten Fotokina dann enttäuscht, als sie dann die S2 rausgebracht haben. Mhm. Allerdings wurden sie jetzt wiederum nicht mehr enttäuscht, sondern Leica hat jetzt eine Lösung herausgebracht mit der Leica M. Also Leica hat jetzt auch die Bezeichnung jetzt geändert. Vorher hieß das ja M8, M9 oder M6 in der analogen Bereich oder M5 oder wie auch immer. Jetzt heißt es nur noch M. Und die Leica M ist jetzt auch eine Kamera, die auch eine andere Sensortechnologie oder die aktuelle Sensortechnologie verwendet, wo man auch Live-View machen kann unter anderem. Und die haben dort eben halt auch einen Adapter rausgebracht, mit dem man jetzt die R-Objektive auch adaptieren kann.
Ah, okay. Also ganz kurz vielleicht zu dem S-System, weil ich denke, das ist für die meisten in unerreichbarer Ferne. Leica hat irgendwie ein Leica S-System rausgebracht mit, ich glaube, mittlerweile 2 Kameragehäusen und 3 oder 4 Festbrennweitenobjektiven. Und das nennen sie Mittelformat. Es ist ein bisschen größer als ein Kleinbildsensor, also etwas größer als 24x36 mm, aber noch nicht so auf dem, ich sag mal jetzt, Niveau von diesen Phase One und Hasselblatt-Geschichten, die da etabliert sind auf dem Markt. Und sie haben da eine Klientel mit angesprochen von Profifotografen, die das wohl auch ganz, glaube ich, ganz gerne benutzen, weil sie da einen extra Kick an Schärfe und einen extra Kick an Qualität noch rauskitzeln können. Aber so, ich sag mal, das ist eher nicht für den Massenmarkt gedacht, ne?
Nein, also die Leica S, das ist faszinierend. Ich hatte mal das Vergnügen, die Leica in die Hand zu nehmen und auch mal ein bisschen zu testen. Leider nicht länger, aber eben, dass man mal so das mal probieren konnte. Man muss sich die Leica S oder S2, wie das Vorgänger hieß, so vorstellen, dass das eigentlich so eine, ich sag mal, vom Gehäuse eher angeht, so an die Nikon D4 oder die D1D von Canon, das heißt mit diesem Hochformatgriff unten dran. Dieses Format hat die Kamera. Wenn man das aber mal mit anderen Mittelformatkameras vergleicht, ist das eine unwahrscheinlich handliche Kamera, die aber eben halt auf dem Niveau von Mittelformatkameras spielt. Einmal wegen dem etwas größeren Sensor, dann eben halt auch wegen den entsprechenden Objektiven, die dort verwenden, hat man da eine gute Mischung zwischen einer Studiokamera oder eben halt auch eine Outdoor-Kamera. Das heißt, dass man die auch gut mit rausnehmen kann. Habe ich auch schon mal geliebäugelt, ist aber wirklich, wie du schon gesagt hast, fernab der Realität. Was man eben als Hobbyfotograf so im Budget hat, ist ja bei einer Leica M ja auch schon problematisch. Aber die Leica S ist ja Ende der, ich sag mal, 19.000 bis irgendwie 25.000 Euro nur das Gehäuse. Da braucht man, glaube ich, nicht lange überlegen, dass das vielleicht nicht immer unbedingt ins Budget passt. Vor allen Dingen, weil noch gar kein Objektiv dabei ist.
Ja, ja, klar. Und ich wollte es gerade sagen, da kommen da irgendwie 1, 2 Linsen dazu und dann, also ich wüsste da ein paar andere Sachen, die ich mir da kaufen würde.
Aber ja, was ich eben bei denen so interessant finde bei der Kamera, die haben ja vor allen Dingen nicht nur die Kamera, sondern das System an sich. Bei den Objektiven haben die ja pro Objektiv ja 2 unterschiedliche Versionen. Einmal eine, die ganz normal ist, wie jedes andere Objektiv auch, und eine, die noch einen Verschluss im Objektiv hat. Das heißt, das ist natürlich für die interessant, die auch jetzt mit Blitzanlagen arbeiten. Das heißt, da bin ich dann nicht auf eine 180stel oder 250stel Sekunde begrenzt, sondern ich glaube bei der Leica sogar bis zu der 1000stel Sekunde, weil der Verschluss im Objektiv sitzt. Und da habe ich natürlich dann, bin ich dann noch ein bisschen flexibler, vor allen Dingen, wenn man mit Studioblitzanlagen arbeitet. Und das ist natürlich auch eine hochinteressante Geschichte dann. Okay. Aber wie gesagt, ist unerreicht für einen Hobbyfotografen.
Also Leica R, Leica S haben wir jetzt meiner Meinung nach besprochen, soweit das sinnvoll ist, weil das eine ist unerschwinglich, das andere ist mehr oder weniger ein eingestelltes System mit wahrscheinlich noch Sammlerwert. Bei dem Leica M-System sind wir jetzt bei Kameras, die so ein bisschen so ja, unscheinbar aussehen, möchte ich es mal formulieren. Oder wie würdest du das bezeichnen?
Ja, das ist eines der Vorteile, warum ich immer gerne eine Leica M verwendet habe. Vor allen Dingen in Schwarz. Und wenn man dann mal im Ausland gewesen ist, dann auch mit einem abgeklebten Leica-Logo. Weil diese Kamera im Prinzip aussieht wie so ein altes Ding, was keiner mehr haben will. Und das ist einmal sehr unscheinbar, dass man eine hochwertige Kamera hat, die gute Fotos zustande bringt, wenn der Kollege, der dahinter steht, das auch irgendwie schafft, das zu bannen. Und vor allen Dingen, sie ist klein und handlich. Die Objektive sind klein und handlich und dieses Paket macht die Kamera eigentlich auch so interessant. Für jemanden, der sich allerdings auch dort vor allem mit dem Prinzip des Messsuchers auseinandersetzt. Weil das Ding hat nicht nur wegen dem Messsucher, sondern auch kein Autofokus, ne? Was für viele ja heutzutage ein Problem darstellt.
Also wenn man mal so in die Vergangenheit guckt und so wieder diese Frage stellt, womit ist dieses und jenes Bild denn gemacht worden, da kann ich also nur aus meiner fotografischen Vergangenheit berichten. Ich habe irgendwann mal einen Kodak-Prospekt aufgeschlagen, da ging es um Schwarz-Weiß-Filme. Und da hatte Kodak Sebastio Salgado engagiert, dort ein, zwei Fotos beizusteuern. Und das ist also auf jeden Fall irgendwann in den 90ern erst gewesen, weil abgebildet war dort zwei Arbeiter von Red Adair, dieser amerikanischen Feuerlöschtruppe, die in Kuwait die brennenden Ölquellen gelöscht haben. Und diese Bilder, die waren einfach ganz, ganz fantastisch, haben mich unheimlich fasziniert. Und dann habe ich mir von Salgado halt ein Buch gekauft, das nennt sich Workers, also Arbeiter. Da sind dann diese Red Adair, sind da ein Kapitelchen von. Da sind ganz, ganz viele fantastische Sachen drin in diesem Buch. Sehr zu empfehlen. Und die Sache, die da eigentlich interessant ist, fand ich, dass man in dem Buch halt lesen konnte, er arbeitet da irgendwie mit Leica-Geschichten und ist also weltweit in Gebieten unterwegs gewesen, was man auch in dem Buch ganz deutlich sehen kann, wo man wahrscheinlich eher nicht eine Kamera mit hinnehmen würde, sondern also sein Thema waren nicht die Reichen und die Schönen, sondern eher irgendwie Slumarbeiter und ganz unglaubliche Bilder. Und er hatte also ein paar Mal gesagt, dass er da mit relativ wenig Gepäck überall rumreisen konnte und mehr oder weniger, weil die Kamera auch so unauffällig war, eine ganze Zeit lang ja mehr oder weniger unentdeckt unter den Leuten stehen konnte und Bilder machen konnte. Und der zweite, von dem ich mal so eine ganz fantastische Aussage gehört habe, war Jim Rakete, ein deutscher Fotograf, der ganz viele Prominente und ganz viele Musiker und so fotografiert hat. Der hat auch mal gesagt, dass er ohne seine Leica nicht aus dem Haus geht und viele von den Bildern auch gar nicht hätte machen können, weil man eben relativ unauffällig sich bewegt und nicht sofort als Fotograf identifiziert werden kann. Also, um da nochmal eine Vorstellung von zu bekommen, am ehesten würde ich mal sagen, sieht so eine Leica M aus wie so eine Micro Four Thirds Kamera, komplett in Schwarz. Und oben links am Gehäuse ist ein Guckloch, wo der ungeübte Leica-Mensch wie ich immer drauf fasst, wenn er die Kamera in die Hand nimmt. Das ist so ungefähr wiedergegeben, wie das so aussieht?
Ja, ganz genau richtig. Es ist also so, dass speziell jetzt hier aktuell diese Systemkameras, die ja keinen Spiegel mehr haben, entweder Micro Four Third oder ich glaube im Bereich der Crop-Kameras, also DX-Format, gibt es ja mittlerweile auch schon welche, die gehen so in den Bereich hin und die werden übrigens auch gerne mit Adaptern auch die Leica-Objektive verwenden.
Ja.
So, und das ist so, die Leica-Kamera, wenn man die jemanden Ungeübten oder jemand, der diese Kamera noch nicht in der Hand hat, die wird in der Regel gleich wieder abgelegt, so nach dem Motto, da kann man gar nichts anfangen, ja. Weil man guckt immer ganz komisch, weil dieses Guckloch ist nun mal eben halt links, sodass man im Prinzip, was allerdings wiederum auch ein Vorteil ist, in der Regel mit dem rechten Auge durchguckt und mit dem linken Auge dann im Prinzip und auch die Nase freischwebend im Raum ist, will ich das mal so sagen. Nicht so, wie man das ja bei den Spiegelreflexkameras herkennt, dass man mit der Nase in der Regel ja den Bildschirm hinten verschmiert. Ja. Das passiert dort nämlich eben nicht. Das ist das Schöne dabei. Sieht aber eben halt immer ein bisschen witzig aus, vor allen Dingen, wenn man auch im Hochformat fotografiert, sieht das manchmal ein bisschen aus, als wenn man sich verrenkt dabei.
So, in der Mitte von der Kamera, also von dem Gehäuse, ist dann irgendwie ein Objektiv, Adapter oder Bajonett, sagt man ja, angebracht. Das heißt, das ist auch ein Bajonett.
Genau.
Bei den ganz, ganz, ganz furchtbar alten Leicas war das mal ein Schraubgewinde. Irgendwie 39 mm Durchmesser, meine ich, oder sowas, mal gehört zu haben. M39 ist da, glaube ich, so ein Stichwort. Und später haben die das dann umgebaut auf einen Bajonettverschluss, der auch schon seit, ich weiß nicht, den 50er Jahren wahrscheinlich unverändert an den Kameras dran ist. Und so aus meiner Zeit, ich hatte ja auch mal eine M4P, wenn man das Objektiv abdreht und dreht am Schärferad rum, dann sieht man, dass dort eine, ich glaube, die nennen das Steuerkurve, sich bewegt. Und die sorgt eben dafür, dass ein zweites Bild, was die Kamera praktisch auch von vorne aufzeichnet, in den Sucher, den wir gerade beschrieben haben, eingespiegelt wird. Ne?
Richtig.
So, und jetzt macht man was, wenn man durch diese Kamera durchguckt?
Es ist ja so, als erstes mal, dieses Sucherbild ist ja komplett losgelöst vom Objektiv. Was heißt komplett losgelöst bis auf das, was eingespiegelt wird. Das heißt, das ist auch eine Kunst im Prinzip, um die Sachen zu beurteilen. Da gehe ich aber später nochmal drauf rein. Um die Schärfe einzustellen, weil wie gesagt kein Autofokus, ist es so, dass man sich dann das Subjekt nimmt und sich die Kanten des Subjektes anguckt und dann am Objektiv, am Schärferegler so lange dreht, bis beide Bilder, also durch diese Einspiegelung hat man im Prinzip so ein Geisterbild und man versucht eben halt diese beiden Bilder in Deckung zu bringen. Das heißt, dass man eben halt keine doppelten Konturen mehr hat, sondern eine Kontur. Und in dem Moment, wenn man das, was man scharf haben möchte, nur eine Kontur hat, hat man es auch scharf.
Okay, also nochmal zur Erklärung. Anders als bei einer Spiegelreflex oder bei einer Micro Four Thirds Kamera schaut man nicht durch das Objektiv durch, sondern man schaut durch einen Sucher. So, jetzt wäre das eben so wie bei den ganz alten Kameras, wo man nicht durch das Objektiv durchschaut. Man guckt da auf so eine Skala drauf, da steht dann irgendwas von 1 und 3 Metern und dann rät man, okay, mein Subjekt ist jetzt 3 Meter von der Kamera entfernt. Dann stelle ich das mal so ungefähr auf 3 Meter. Das muss man bei einer M-Leica nicht machen, sondern durch diesen gerade eben beschriebenen Mechanismus bekommt man im Sucher die Möglichkeit zu sehen, ob das Objektiv scharf eingestellt ist, bezogen auf das Subjekt, was man sich da gerade ausgeguckt hat.
Ganz genau richtig.
So, und gut, mit anderen Worten, ich gucke da durch und muss manuell scharf stellen. Und das kann ich, weil ich ein Feedback bekomme im Sucher. Und an dem Sucherbild ist aber noch was auffällig.
Ja, das ist das, was ich angedeutet hatte eben. Das Sucherbild verändert sich nicht mit der Brennweite, die man vorne drauf hat. Das heißt, beim Weitwinkelobjektiv sehe ich immer noch das Gleiche wie beim Normalobjektiv oder beim Teleobjektiv. Es wird eben, wenn man das Objektiv raufdreht, ist auch eine Mechanik dort, die dann sogenannte Rahmen einblendet. Es werden in der Regel zwei Rahmen eingeblendet, die eben zwei unterschiedliche Objektive abdecken. Einmal ein Weitwinkelobjektiv und einmal Normal- bzw. Telebrennweite. Und man muss dann oder man hat diesen Rahmen dann im Prinzip für die Begrenzung des Ausschnitts, den man dann wählen muss oder wählen möchte, für das Subjekt oder eben halt die Location, die man aufnehmen möchte. Das heißt, man sieht immer deutlich mehr im Sucher als das, was nachher auf dem Bild erscheint. Das hat einmal den Vorteil, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Street Photography macht, dass man im Prinzip sieht, wer dort jetzt in das Bild reinläuft, ohne dass der schon im Bild drin ist. Hat allerdings wiederum den Nachteil, vor allen Dingen bei Telebrennweiten, weil der Rahmen dann natürlich immer enger wird, dass man natürlich dann ein bisschen Probleme bekommt, A, mit dem Scharfstellen und B, auch den richtigen Ausschnitt zu erhalten dann. Das hat also, wie gesagt, alles seine Vor- und Nachteile, wobei man dann, wenn man natürlich viel Telefotografie machen würde, kann man natürlich auch mit entsprechenden, was heißt natürlich, es gibt dann entsprechende Lupen, die man dann dort einsetzen kann, um dort eben halt ein etwas besseres Sucherbild zu bekommen. Im extremen Weitwinkelbereich, weil ich muss jetzt lügen, ich glaube, das Weiteste, was man sehen kann im Sucherbild, ist, glaube ich, 28 mm. Und alles, was größeren Weitwinkel hat, das heißt, ich glaube, Leica ist im Moment bei 16 mm, ist das Weiteste, was man haben kann. Da gibt es dann sogenannte Aufsätze, die dann oben in den Blitzschuh reinkommen. Das Ding ist dann aber auch rein nur für den Ausschnitt da. Das heißt, die Schärfe stelle ich über einen Messsucher ein und den Ausschnitt dann über diesen Aufsatz, der dann über diesen Sucher, der dann eben oben drauf ist. Das ist etwas umständlich. Viele Leica-Fotografen haben es aber nachher so ein bisschen im Gefühl. Jetzt vielleicht nicht bei 16 mm, aber wenn man 24 oder 21 mm hat, was für ein Ausschnitt dabei rauskommt, ohne jetzt auf den externen Sucher zu gucken dann.
Also 16 ist das schon fantastisch. Ich habe so ein bisschen meine Liebe zu den weiten Winkeln über diese Salgado-Bilder, die er mit einer M6 und 21 mm, das ist so eine klassische Brennweite von Leitz, oder Leica, die da halt über Jahrzehnte hinweg angeboten wurde. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da schon so ein Extrasucher dabei war, aber er hat dann auch da natürlich sehr gezielt mitgespielt. Also das ist schon fantastisch, die Bilder, die er damit produziert hat.
Also ich hatte das, wenn ich mal unterbrechen darf, bei der M8, die ich mal hatte, das ist allerdings ja eine Kropffaktorkamera gewesen, ich glaube mit 1,3, hatte ich ein 21 mm dran, was aber dann eben halt ein 28 mm entsprach. Hätte ich normalerweise auch einen Sucher oben drauf haben müssen. Dadurch, dass man aber im Prinzip etwas mehr im Sucher sieht als das, was nachher bei anderen Brennweiten auf dem Bild ist, habe ich das nachher ein bisschen im Gefühl gehabt, ohne dem externen Sucher zu arbeiten. Also bei 21 mm am Crop ging das eigentlich ganz gut. Ich denke mal, so 21 oder 24 mm an der Vollformat kommt man mit ein bisschen Übung allerdings auch ohne diesen externen Sucher aus.
Gut, ich setze nochmal auf. Also ich würde sagen, wir haben jetzt irgendwie den Sucher haben wir da abgehandelt. Wäre die nächste Frage, Zoom-Objektive gibt's in dem Sinne eigentlich nicht für eine Leica M. Ist das richtig, Marc?
Die Betonung liegt auf eigentlich. Es gibt zwei Objektive von Leica, das sind sogenannte Tri-L-Mare. Die haben drei unterschiedliche Brennweiten, die man umstellt. Das ist also nicht, man muss sich das vorstellen, dass das ein Zoom-Objektiv ist, was nicht stufenlos ist, sondern eben halt ein Zoom-Objektiv mit Stufen. Und da gibt es zwei Stück von. Festbrennweiten gibt es sehr, sehr viele. Es geht bei, wie gesagt, 16 mm los. Das ist allerdings ein besonderes Objektiv, was drei Brennweiten beinhaltet. Es ist also kein Zoom-Objektiv im klassischen Sinne, sondern es ist ein Stufen-Zoom-Objektiv. Das beinhaltet 16, 18 und 21 mm. In einem Objektiv, das man umstellen kann. Dann geht es im Prinzip weiter mit 18 mm, 21, 24, 28, 35, 50, 75, 90 und 135. Das ist, glaube ich, so. Genau, 135 ist im Bereich im Telebereich, was eben am längsten ist dann. Mit den natürlich unterschiedlichen Lichtstärken und entsprechend Kosten verbunden.
Okay, Die Hörer haben, ich glaube, bei 50 aufgehört mitzuschreiben, weil ab da war es dann klar, es sind nicht die Lottozahlen vom nächsten Wochenende. Also der Brennweitenbereich ist 16 bis 135 Millimeter, mehr gibt es nicht. Ich meine, ich hätte mal irgendwann was gesehen, dass da auch noch so ein 200er mal gegeben hat, mit so einer speziellen Brille und einem sonst was, aber das war mit Sicherheit auch alles aus der guten alten Zeit. Bei den Objektiven muss man also sagen, im Prinzip sind das eigentlich alles Festbrennweiten. Und die sind so groß, wie früher so eine Filmdose war, ne? Die Teleobjektive natürlich etwas massiver. Mhm. Da kann man dann auch schon mal so von so einem kleineren Trinkglas ausgehen von der Größe. Aber so ein 50 Millimeter, das ist nicht viel. Das ist je nach Lichtstärke relativ klein. Deshalb sehen diese Geschichten ja auch sehr unscheinbar aus. Ich sag mal, wenn man jetzt nicht auf den Preis achten würde, würde man sich wahrscheinlich irgend so einen Weitwinkel, also entweder ein 28 oder ein 21 von mir aus, 50er oder 35er für so Street-Geschichten oder kleinere Gruppen und wahrscheinlich ein 90er oder ein 135er anschaffen. Und dann hätte man drei Objektive, die man im Prinzip in eine Jacketttasche stecken kann und ein Kameragehäuse dazu und hätte also eine super robuste mechanische Sache, ich will mal sagen, gehabt. Weil mittlerweile ohne Batterie funktioniert ja auch in einer Digitalkamera einfach nichts. Da ist ja keine Kurbel dran, dass man da einen Akku auflädt und dann irgendwie trotzdem noch weiter fotografieren kann.
Nee, leider nicht.
Früher war das ja immer so ein Verkaufsargument auch, wenn die Kamera keine Batterien enthält, dann kann auch nichts ausfallen. Also wenn alles mechanisch ist, kann man eben immer noch alle Zeiten und so weiter auslösen, ohne dass man Batteriestrom braucht. Aber spätestens im Digitalzeitalter war das dann vorbei.
Das, ne? Auf jeden Fall, ja. Weil der Sensor geht halt ohne Strom. Ist halt ein schwarzes Bild.
Wenn man jetzt nochmal von den Kameras, also von den Gehäusen, sich das anguckt, dann war das irgendwie, ich weiß nicht, M2, M3, da gab es irgendwie so eine ganz komische Geschichte vom zeitlichen Ablauf. Ich glaube, die M3 ist älter als die M2 und dann geht es irgendwie weiter mit den Vierern und dann die M5 und die M6 und die M6 war dann mehr oder weniger die erste, die eine Belichtungsmessung überhaupt eingebaut hatte.
Kann ich gar nicht genau sagen. Die M6 war, ja, kann sein, dass das die M6, da gab es zwei Ausführungen. Einmal die normale M6, die eben auch eine normale Belichtungsmessung hatte, und eine M6 TTL, das eben halt für die Blitzfotografen ganz interessant war, weil bis zu dem Zeitpunkt galt die M-Kamera nicht unbedingt als Blitzkamera, sondern sicherlich für lichtstarke Situationen geeignet aufgrund der Objektive mit entsprechenden Filmen drin, eben halt auch für die sogenannte Available, tolles Wort, was ich nicht aussprechen kann, also das für dunkle Geschichten eben halt gut geeignet. Und dann kam eben die TTL-Geschichte dann bei der M6 dazu und eben halt dann nachher M7 und so weiter und so fort auch.
Ja. Also Available Light,
meinst genau, du? Genau, das meinte, ne? Ich.
Oder zu Deutsch, verfügbares Licht, genau. Sozusagen. Ich meine, dass ich bei den Konzertfotografen mal zwei, drei Leute wahrgenommen habe, die hatten dann damals auf einer M6 ein SB25 von Nikon drauf, weil der eine relativ gute Computersteuerung und Messung hatte, um dann da eben zuzublitzen. Und was man ja noch sagen muss, irgendwie im analogen Bereich, es gibt ja keine Möglichkeit der Kontrolle des Bildes. Also es war eben, ich habe nie beurteilen können, war das Bild scharf, nie war es richtig belichtet. Aber ich hatte mal eine M4P und da war halt eben das Problem, dass man dann irgendwie die M4 als kleines handliches Paket um hatte oder in der Tasche dabei hatte. Und da brauchte man immer noch ein Belichtungsmesser, weil sonst geht ja nur die Sunny 16 Rule oder der Papierbelichtungsmesser, also Papierbelichtungsmesser auf den Film Paketen war früher so ein bisschen piktogrammmäßig angegeben bei einer bestimmten Verschlusszeit, wie man die Blende einzustellen hatte. Und danach hat man das dann irgendwie versucht. Aber ich meine, die M6, ich bin mir da ziemlich sicher war dann die erste, die dann wirklich einen integrierten Belichtungsmesser hatte.
Ja. Kommt ja auch vom Zeitlichen her hin, weil die M6 ist im Prinzip ja nach der M4P gekommen, vom zeitlichen Ablauf her. Das ist ja auch das Kuriose bei Leica. Ich habe mir das jetzt hier mal eben gerade so angeguckt. Die Zahlen haben nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Wie du gerade gesagt hast, die M3, damit ging es im Prinzip los. Und zwischendurch gab es dann auch mal eine M1, die parallel angefangen hat, aber dann eben halt später kam. Und das Gleiche ist im Prinzip auch die M5 zum Beispiel. Die kam auch noch vor der M4. Und die M6 ist eben der Nachfolger von der, oder die lief eigentlich parallel eine Zeit lang zur M4P.
Gut, dann haben die noch eine M7 rausgebracht. Die hatte dann schon so eine Blendenautomatik oder eine Zeitautomatik. Ne?
Zeitautomatik, ne? Blende vorwählen und die Zeit wurde dann...
Blende genau, vorwählen richtig. Und Zeit wird automatisch eingestellt, deshalb Zeitautomatik. Genau. Danke, Marc, dass du mir da wieder aufs Pferd geholfen hast.
Ich komme da auch immer mit durcheinander.
Ja, also es ist furchtbar. Andersherum hat man damit eben dann auch die Möglichkeit geschaffen, dass auch Leute, die einsteigen, eben auch in so ein System einsteigen können und nicht wieder wie in den 50er Jahren da mit Blende und Verschlusszeit und so weiter da ganz bei Null anfangen müssen. Sondern man kann auch sagen, stell das so ein und die Kamera macht den Rest dann. Nochmal eine Geschichte, dass die M7 und die M6 sind ja noch relativ weit verbreitete Kameras auch im Leica M-System. Es gibt also die Leute, die analog noch unterwegs sind, fotografieren dann, wenn, mit M6 oder M7, würde ich mal sagen, weil die anderen sind halt so ein bisschen Antiquariat, haben eben, wie gesagt, keine Belichtungsmessung. Aber auch da gab es für die alten Kameras so ein Leica-Meter. Das ist ein Aufsatz, den man auf die Kamera packen konnte und dann hatte man ein Belichtungsmesser noch zusätzlich.
Genau.
Hast du mit sowas mal gearbeitet?
Nee, habe ich noch nie gearbeitet mit und ich habe es auch nur mal bei einem Leica-Händler in Hamburg mal in der Vitrine gesehen. Aber ja, also Leica hat, was die Thematik angeht, immer war sehr kreativ. Ob das jetzt eben halt zusätzliche Sucher waren oder eben halt so ein Leica-Meter, um dann Belichtungen zu messen. Das, da waren sie immer recht kreativ, was solche Themen angeht. Aber probiert, also getestet oder damit gearbeitet habe ich noch nicht.
Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man einfach mal auch irgendwie der Firma, egal jetzt losgelöst vom Preis und Möglichkeiten, die haben sich was einfallen lassen, um ihr System da vorwärts zu bringen. Ne? Also es waren immer noch mal so Kleinigkeiten, die das dann so separiert haben. Ich kann mir auch daran erinnern, dass die so ein kleines Stativ hatten. So ein wirklich, also...
Ein Tischstativ.
Ein Tischstativ für diese M-Systeme. Und man, das war so stabil, dass man sich da drauf stellen konnte. Das haben die auch auf jeder Messe, Fotokina und so weiter, irgendwie immer wieder vorgeführt, indem dann immer wieder auch mal ein Mitarbeiter da drauf gestiegen ist und das gezeigt hat. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das Leica selber war oder irgendwelche Leute, die ja einfach nur von begeistert gewesen sind. Aber das ist schon, also auf so ein heutiges China-Stativ würde ich mich nicht mehr drauf stellen wollen. Dann macht es wahrscheinlich Knall und das Ding ist weg. Und wenn man so eine teure Kamera zum Beispiel auf eine Mauer am Meer oder so draufsetzt, dann möchte auch man auch nicht unbedingt, dass das vom Wind weggeweht wird oder sofort umkippt, wenn die erste Böe kommt.
Das ist meistens bei solchen Kameras nicht unbedingt gewollt.
Also, ich fasse nochmal zusammen, was wir bisher so über das Leica-System da besprochen haben. Also die Kameras sind kleiner als eine Spiegelreflex. Und das auch schon seit den 50er Jahren im Prinzip. Die Objektive sind Festbrennweiten, die relativ klein sind. Also nicht so wie ein kleinere Durchmesser haben, kürzere Längen haben. Das sogenannte Auflagemaß, also der Abstand zwischen dem Bajonett und der Filmebene oder Bildebene, ist viel kleiner als bei einer Spiegelreflex, weil man ja den ganzen Spiegelkasten nicht hat. Und dann kann man damit wunderbar unauffällig losziehen und kann Bilder machen. Und dann hat Leica, das hatten wir auch gerade schon mal erwähnt, irgendwie sehr lange gebraucht, bis die so richtig im Digitalzeitalter Fuß gefasst haben und haben irgendwann eine M8 rausgebracht.
Richtig.
Und da bist du dann wieder eingestiegen.
Genau. Also die Kunst, wo du das jetzt gerade gesagt hast mit dem geringen Auflagemaß, es ist ja so, dass ja der Sensor selber, egal jetzt welcher Sensor es ist, möchte ja am liebsten die Lichtstrahlen im rechten Winkel drauf haben, bekommen, damit die eben halt ein schönes Bild abgeben. So, und je geringer das Auflagemaß ist und je weiter der Winkel ist bei dem Objektiv, desto mehr, ist ja logisch, kommen natürlich die Strahlen auch in einem anderen Winkel an, wie gewollt. Und das war eben halt die Kunst, dass Leica das jetzt erstmal geschafft hat, im ersten Step eben mit der Crop-Kamera, wo der Sensor nun mal eben halt kleiner ist als bei einer Vollformat-Kamera, damit sie eben dieses Problem im Randbereich in den Griff bekommen. Deswegen haben die zum Leidwesen der meisten Leica-Fans eben erstmal eine Crop-Kamera rausgebracht, weil man darf ja nicht vergessen, die Leica oder dass der Oskar Barnack, das ist ja der Erfinder im Prinzip, damals ja eigentlich der Erfinder der Kleinbildfotografie ja ist. Warum bringen die eine Crop-Kamera raus? Das war aber eben damit begründet, dass keiner eben halt solche Sensoren herstellen konnte, die das mit diesem Randbereich in den Griff bekommen haben. So, und dann habe ich dann mit der M8 angefangen, war auch sehr begeistert wieder von diesem kleinen Format, damit meine ich aber eben das Gehäuse mit den entsprechenden Objektiven dazu, wie schön unauffällig man mit diesen Kameras unterwegs ist. Und vor allen Dingen dieses ganze Thema Fotografie, es wird auch wieder entschleunigt, wie das immer so schön heißt, weil man durch die Festbrennweiten und dadurch, dass das Budget ja begrenzt ist, hat man ja auch nicht ohne Ende Festbrennweiten zur Verfügung. Das heißt, man schraubt sich eine Brennweite drauf und nimmt noch eine Tasche mit und das war's. Und den Rest macht man eben halt mit den Füßen, um dann eben entsprechend die entweder Format füllen oder eben im weiten Winkel dann die Sachen aufnehmen zu können. Das hatte mich damals eben auch mal wieder so ein bisschen begeistert bei der ganzen Geschichte. Und warum ich die M8 eigentlich dann verkauft habe, weiß ich heute nicht mehr so genau.
Also ich habe mal irgendwo gehört, das ist aber auch nur Hörensagen, dass das wohl gar nicht so einfach war, damit irgendwie eine vernünftige Aufnahme nachher zu entwickeln. Also dass die wohl relativ, ich weiß nicht, wie ich es jetzt beschreiben soll, weil ich habe das nur gehört, zickig waren diese Digitalformate, die Leica da rausgebracht hatte. Oder vielleicht war es auch nur die Enttäuschung eines analogen Leica-Fotografen, der dann irgendwie mit seiner digitalen Geschichte nicht zurechtgekommen ist.
Wobei allerdings, wenn man auch mal so in den Leica-Foren unterwegs ist, da sind eben halt viele dabei, die aus der Theorie heraus sprechen, so von wegen, ich habe da mal gehört, weil einige benutzen diese Sachen gar nicht unbedingt. Ja. Ich sag mal, ich hatte da keine Probleme mit, weil Leica hat das DNG-Format von Adobe ist, was ja eigentlich ein Standard ist, was es aber nicht ist wirklich. Aber nichtsdestotrotz, Aperture, mit dem arbeite ich eben halt von Apple, aber auch Lightroom hat mit den DNG-Formaten überhaupt gar keine Probleme gehabt, was das Thema Entwickeln anging, vernünftig auch zu entwickeln. Also ich hatte da jetzt nichts großartig anders jetzt feststellen können, als jetzt bei Nikon oder Canon oder wie auch immer. Das kann ich nicht bestätigen.
Okay, war auch nur eine Anmerkung von mir. Aber im Prinzip ist das so, Crop-Kamera, hattest du gerade gesagt, die Leica-Fans waren enttäuscht. Und dann kam aber irgendwann die Erlösung.
Genau, richtig. Dann kam irgendwann mal die, ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube 2009 kam dann ja die Leica M9, endlich die Erlösung mit dem klassischen Kleinbildformat raus, wo ich dann auch relativ schnell zugeschlagen habe bei einem Händler, der die dann auch recht zügig dann hatte, weil bei Leica ist es bis heute immer noch so, dass die bei Neuanläufen oder selbst wenn es noch schon ein bisschen läuft, immer mit Lieferzeiten zu tun hat, sodass ich dann eben dann auch die M9 in meinen Händen gehalten habe. Das Schöne ist bei Leica, ich musste mir keine neuen Objektive kaufen unbedingt, sondern konnte dann auf dem riesengroßen Gebrauchtmarkt zurückgreifen für diese Kamera. Bei der M9 ist auch der Vorteil, ich hatte ja eingangs mal gesagt, dass ja die Probleme mit dem Sensor, mit dem seitlich einfallenden Licht großartig haben. Das hat die Leica, auch die M8 schon elektronisch reguliert, hatte aber zur Folge, dass man spezielle Objektive, die hatten so Markierungen im Prinzip auf dem Bajonett, was sie ausgelesen hat, das waren aber eigentlich nur Farbmarkierungen, um zu erkennen, was für ein Objektiv ist da, damit die Elektronik entsprechend korrigieren kann. Das hat Ja, war raffiniert, hatte aber den Nachteil, wenn du eine M8 hattest und ein etwas älteres Objektiv, was die Markierung nicht hatte, die man natürlich nachrüsten konnte für teures Geld bei Leica eben halt, dass man dort eben die Korrektur nicht hatte. Und die M9, da haben die Konstrukteure sich was einfallen lassen, dass man dann nämlich im Menü die Objektive manuell aussuchen konnte. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel ein 28mm Objektiv ohne diese 6-Bit-Codierung, so hat dann Leica das genannt, hatte, dann konnte man sich dann im Prinzip das Objektiv manuell da aussuchen und dann hat die Kamera entsprechend diese Korrekturen vorgenommen im seitlichen Bereich. Okay. Das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant.
Also mit anderen Worten, ich nehme mein Objektiv von 1960, drehe das auf ein Kameragehäuse von 2009 drauf und kann damit noch fotografieren.
Korrekt. Und gut fotografieren.
Also was man einfach mal sich selber angucken muss, bevor man da denkt, was haben die da die ganze Zeit mit ihrem Leica-Zeug. Die Sachen sind unglaublich scharf von der Abbildung. Also wenn man wirklich jetzt ein Foto hat, das ist immer so mein Eindruck gewesen, die Sachen sind schärfer als andere Objektive. Und die sind sichtbar schärfer. Also das ist nicht sowas Gefühltes oder so eine Geschichte, wo man so... Ja, Schärfe gibt es ja kein richtiges Maß für, aber ich habe ja früher selber Schwarz-Weiß entwickelt und wenn man die Negative drunter gelegt hat unter den Vergrößerer, dann konnte man schon sehr gut sehen, ob die wirklich scharf sind oder nicht scharf sind und es ist nochmal ein Tacken mehr als bei den wirklich guten Canon und Nikon Sachen, die ich so kenne.
Also ich habe das Gefühl, hatte ich auch schon auch bei der M8, vor allen Dingen, gut, letztendlich ist es ja auch egal, was für ein Body hinten dran hängt, das Objektiv ist ja dafür entscheidend. Was man natürlich auch sagen muss, dass man oftmals, oder die meisten Leica-Fotografen machen das, wofür die Leica-Objektive bekannt sind, nämlich bei Offenblende fotografieren. Die können es nämlich auch. Das heißt, wenn da irgendwie ein Objektiv ist, was eine Blende 1,4 hat, dann kann man das auch komplett nutzen, ohne dass man jetzt ein, zwei Drittelstufen irgendwie runterregeln muss, damit man dann die Schärfe hinbekommt. Das macht natürlich dann auch noch ein Stück weit mehr aus, als jetzt, wenn man ein bisschen abgeblendet hat, dadurch, dass man ja eben etwas geringeren Schärfetiefenbereich auch hat. Aber nichtsdestotrotz ist der Gesamteindruck von einer Leica oder von Leica-Objektiven doch ein ganz anderer als jetzt von anderen Kameras, denn den Eindruck habe ich auch und der bestätigt sich eigentlich auch immer wieder, wenn man solche Bilder sieht, vor allen Dingen in Original, also nicht jetzt irgendwo abgedruckt in einem mittelprächtigen Zeitung oder Zeitschrift, sondern das muss dann auch schon was entsprechend gut gedrucktes auch sein oder eben am Bildschirm entsprechend.
Hast du wirklich mal ein altes Objektiv draufgedreht auf eine M9? Oder hattest du auch so Sachen aus den 80ern und 90ern? Also ein Gerücht, was ich mal gehört habe, aber halt auch nie so richtig überprüfen konnte, ist, dass die ganz alten Leica-Objektive super bei Schwarz-Weiß wären, aber eben bei Farbe nicht so super. Habe ich aber auch noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, da musst du unbedingt drauf achten, dass irgendwie die Objektive, was weiß ich was, zur Farbfilmzeit schon gebaut waren oder so etwas in der Art.
Ja, so richtig alte Objektive hatte ich nicht. Also ich glaube, mein ältestes Objektiv war Ende 80er, Anfang 90er, was ich damals hatte. Mhm. Und habe ich jetzt so auch nicht gehört. Also ich war eine Zeit lang auch im Leica-Forum recht aktiv unterwegs und mitgelesen und so weiter und so fort. Ich habe also weder das eine noch das andere gehört bisher. Ich könnte es mir vorstellen, dass Objektive, die zur Schwarz-Weiß-Zeit irgendwo konstruiert worden sind, dass die sicherlich vielleicht im Farbbereich ihre Probleme haben. Könnte ich mir vorstellen, weil klar, logisch, in den 50er, 60er, 70er Jahren oder Anfang 70er Jahre wurden ja andere Prioritäten gesetzt als jetzt heute. Das geht ja alleine los mit den Vergütungen der Linsen und so weiter und so fort.
Also ich habe nie wirklich Farbbilder damit gemacht, weil, wie gesagt, mit meiner M4P ohne Belichtungsmesser, mit einer Lichtmessung und so weiter, war an Diafilm nicht zu denken.
Nee, Dia sicherlich nicht. Nee.
Und Color Negativ hat halt immer das Problem, dass wenn man irgendwie, also ein, zwei Blenden Spielraum hat man, aber wenn man die überschritten hat, dann ist auch ganz schnell Schluss, weil das ja immer von einem Labor gemacht wird. Und ich hatte damals selber ja die Möglichkeit, meine Schwarz-Weiß-Bilder selber zu entwickeln und habe dann damit ja halt Schwächen in der Belichtung, so wie ich das mal nennen, ausgleichen können. Also wenn man wirklich mal daneben war, konnte ich das machen. Ab der M6 wäre das vorbei gewesen, aber das war damals für mich unerschwinglich, da ein neues Gehäuse zu kaufen. Das wäre utopisch gewesen. Und gebraucht gab es damals irgendwie so gut wie nicht. Und man muss sich auch vorstellen, man konnte in den 80ern oder 90ern ja auch nur auf Börsen gehen. Und das Angebot war praktisch null. Also die Älteren sehr wohl, also M3, M2, M4, manchmal eine M5. Aber M6 oder so hat keiner verkauft. Nochmal eine andere Sache. Ich bin immer noch der Meinung, dass man mit dieser kleinen Kamera eher dazu animiert wird, die öfters mal in die Tasche zu stecken und mitzunehmen und mal ein Bild zu machen. Siehst du das genauso?
Das auf jeden Fall. Also ich war im Prinzip jetzt eine ganze Zeit lang, wo ich fotografisch nicht ganz so viel unterwegs war, unterwegs in Form von nicht so großartig Lust oder Gelegenheit, dass ich dann mit Spiegelreflex dann gar nicht mehr unterwegs war. Und dann hatte ich dann über diese Systemkameras probiert und so weiter und so fort. Und auch immer wieder festgestellt, sowas nimmt man eher mal mit, als eben halt eine große Spiegelreflexkamera. Jetzt habe ich zwischendurch mal Veranstaltungen fotografiert, weil ich da hier in Bremerhaven ein bisschen aktiv bin, bei den Mittelstandsvereinigungen und so weiter und so fort, wo ich dann eben bei den Veranstaltungen Fotos mache. Da komme ich dann eben mit einer Spiegelreflexkamera doch etwas besser zurecht als mit einer Micro Four Third Kamera, weil ich eben Spiegelreflexkamera auch gewohnt bin. Aber es bestätigt aber dann im Prinzip für Urlaube zum Beispiel und sicherlich, wenn man sich ein bisschen einarbeiten würde, würde auch ein Leica M auch für Veranstaltungen ausreichen. Das ist dann aber ein Komfortthema eigentlich, weil ich bin eben halt auf Festbrennweiten fixiert. Blitzen können die mittlerweile auch, haben auch gute Blitze jetzt seitens Leica. Das ist also auch nicht das Problem. Nur wenn man natürlich irgendwo so ein 24-120 vorne vorgeschnallt hat, bin ich doch etwas flexibler, als wenn ich irgendwie 24-50er und 135er Objektiv immer rumschrauben bin, was auch die Veranstaltung letztendlich auch stört, wenn da einer immer in den Taschen rumwühlt irgendwo, um einen Objektivwechsel zu machen. Okay. Aber ich gebe dir recht, man nimmt die eher mal mit.
Also jetzt haben wir ganz viele gute Sachen erwähnt, die man mit einer Leica machen kann, aber ich glaube, es gibt auch ein paar Nachteile und die braucht man ja auch keinen Hehl draus zu machen. Wo würdest du die Limitierung sehen? Die
Limitierung, das ist auch das, bei der M9 wusste ich ganz genau, warum ich sie damals verkauft habe. Unter anderem ein Grund war, dass die einen sehr begrenzten Nahbereich hat. Ich glaube, ich muss jetzt lügen, der geringste oder der kleinste Abstand sind 70 Millimeter. Mhm. 70 Millimeter? Also 70 Zentimeter.
Millimeter. Oder Millimeter?
Nee, 70 Zentimeter. So, also
70.
Genau, 70 Zentimeter unter Meter, ne? Ja, genau, richtig. Und das ist natürlich dann, wenn man so ein 24 Millimeter Objektiv hat, 70 Zentimeter ist schon recht wenig. Also nicht so nah dran. Vor allen Dingen, wenn man auch mal mit den Weitwinkeln auch mal näher ran möchte. Wenn man es schon kennt, wie zum Beispiel von Nikon, da konnte man eben halt mit 24 Millimeter auch mal deutlich näher ran. Und das ist da limitiert. Und das war so. Da muss man natürlich immer so ein bisschen spielen. Gut, dann hat man sich natürlich das auch so angeeignet, dass ich sage, okay, dann ein bisschen die bisschen abblenden, dass man dann eben im Schärfentiefebereich arbeitet, sodass man dann eben doch ein bisschen näher rankommt, um das Subjekt dann noch ein bisschen schärfer ranzubekommen. Das war eigentlich so einer der Gründe, was ich nicht so toll fand. Vor allen Dingen, weil die etwas günstigeren Objektive, die Leica mal rausgebracht hat, die Summi, weiß jetzt gar nicht, also es waren etwas günstigere, jetzt habe ich den Namen im Moment nicht gerade parat, die Objektive, die hat nur einen Meter. So, und das ist natürlich dann relativ schwierig dann irgendwie. Ja, und nächster Nachteil, den ich nicht so als Nachteil sehe, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist eben das Thema Bildkontrolle, weil ich habe zum Beispiel keinerlei Möglichkeit, eine Schärfentiefenkontrolle zu machen. Wie ich jetzt zum Beispiel bei den Spiegelreflexkameras haben ja die in der Regel so eine kleine Taste, wo ich dann mal gucken kann, wie die Schärfentiefe ist, je nach Blende. Das habe ich dort überhaupt nicht, weil ich habe das Live-Bild. Ich gucke im Prinzip durch Glas hindurch habe dann nur eingeblendet, wie mein Objektiv eben halt das einfängt. Aber ich sehe weder die Perspektive richtig. Das heißt, man hat ja, wenn man jetzt zum Beispiel mit Weitwinkel fotografiert und etwas näher rangeht, habe ich dann ja meistens, wenn das jetzt ein Porträt ist, eine relativ große Nase. Das habe ich dort nicht. Ich habe immer das gleiche Bild. Und das ist, was für viele eben halt schwierig, dass das Fotografieren schwierig macht und problematisch ist an der einen oder anderen Situation. Man kann aber, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, das dann eben auch durch diese Erfahrung dann wettmachen. Das nächste ist, mehr fällt mir dann auch schon fast gar nicht ein, wo ich jetzt sage, das, was mich jetzt von der Leica M jetzt abhalten würde.
Also ich würde da noch zuschreiben, dass die eben im Moment auch wirklich nichts mit Autofokus anbieten. Nicht, weil ich zu faul bin zu fokussieren oder weil ich nicht glaube, dass das geht, sondern weil ich einfach gelernt habe, dass man schneller ist, wenn man einen Autofokus hat. Also bestimmte Bilder, wenn man da mit seinem Kamerasystem, egal was es jetzt ist, vertraut ist und hat einen Autofokus dran, macht man sehr zügig seine Arbeitsabläufe, seine Einstellarbeiten und drückt relativ zeitnah auf den Auslöser. Ne?
Ja, gebe ich dir bedingt recht. Sehe ich fast auch so, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen dämmerig ist, wo man eben dann teilweise Probleme mit diesem Mischbild hat. Oder wenn es extreme Sonne ist, wo ich dann eben halt auch denn diese doppelte Einblendung eben halt nur sehr schlecht sehe. Ansonsten, also als Leica-Fotograf, es hört sich bescheuert an, aber es ist, glaube ich, so, wählt man vor. Das heißt, man lernt relativ schnell abzuschätzen, wie weit ist das Subjekt weg. Wähle das im Prinzip vor, nimm die Kamera vors Auge, stell den Rest ein. Das geht relativ zügig, vielleicht nicht ganz so schnell wie ein Autofokus. Allerdings beim Autofokus muss man aber auch wissen, was der macht und worauf der sich festlegt, was ja für viele auch dann manchmal enttäuschend ist, was da rauskommt. Aber im Grunde genommen ist es so, also ein Autofokus wäre vielleicht auch nicht so schlecht.
Okay, also aktuell ist der Standard, man hat eine Belichtungsmessung, man hat irgendwelche Automatik-Modi, das hat Leica alles und den Autofokus haben sie nicht. Und das, was ich so gesehen habe, was da angeboten wird, sind eben auch Kurse, wo man genau die Methode, die du jetzt gerade erwähnt hast, so ein bisschen näher gebracht bekommt, dass man eigentlich ja im Vorfeld schon weiß, ich möchte da jemanden fotografieren, der wird dann ungefähr 2 Meter von mir entfernt sein und macht dann da sein
Richtig.
Bild. Ne? Okay, eine Sache, die wir jetzt ausgespart haben und die ich den Hörern dann selber überlasse, da eventuell mal ein bisschen die Links zu durchflöhen, die wir mitliefern werden. Und das sind diese ganzen crazy Bezeichnungen, die Leica da für seine Produkte gefunden hat mit Elmarit und Summilux und sowas. Kannst du das nochmal irgendwie mit 2, 3 Sätzen so zusammenfassen, was das überhaupt bedeutet?
Ja, diese Bezeichnung Summilux oder Elmarit oder Summicron und wie sie das alles heißen, bezieht sich in der Regel eigentlich auf die Lichtstärke der Objektive. Das heißt, ein Summilux als Beispiel ist ein 1,4er, hat eine 1,4er Blende. Und da sind alle Summiluxe, egal ob das ein 24 oder 21 mm hat, ist 1,4. F1,4 oder Elmar 3,8 und so weiter und so fort. Also diese Bezeichnung bezieht sich auf die Blende, auf die Lichtstärke im Prinzip.
Okay, also keine Buchstaben-Salat-Angelegenheiten wie bei den moderneren Kameras, sondern mehr so Elmar, Elmarit, Super, Elmarit, Super Ultra, Elmarit und so weiter und
Richtig.
So fort.
Ne? Ja gut, die einzigen Abkürzungen, die sie jetzt mittlerweile drin haben, ist eben ASPH für Asferial. Das hat dann aber eben halt mit den Optiken zu tun, mit den Linsen zu tun. Das kennt man aber auch von den anderen Kollegen Nikon, Sigma und so weiter und so fort, die dann ja eben diese Bezeichnung teilweise auch drin haben.
Ja. Nee, also wunderbar. Ich würde sagen, aus meiner Sicht haben wir das Thema umfassend behandelt. Fällt dir gerade noch was ein, was wir vergessen
Eine
haben?
Geschichte ist, glaube ich, noch interessant für den einen oder anderen. Das ist das ganze Thema Filmwechsel, beziehungsweise Kartenwechsel bei der M. Das weißt du ja sicherlich auch noch aus deiner Zeit, dass das ja relativ umständlich war, den Film zu wechseln. Bei einer digitalen Spiegelreflexkamera war es ja im Prinzip so, oder nicht Spiegel, da hat man keinen Film. Bei der Spiegelreflexkamera ist es ja so, dass man da ja in der Regel diesen Rückspulknopf einmal hochgezogen hat und dann sprang der Deckel hinten auf. Man konnte die Patrone rausholen, wenn man den vorher natürlich auch zurückgespult hat und den neuen Film einlegen. Bei der Leica M ist es so, dass man dort den Bodendeckel abnehmen musste. Dann hatte man hinten die Klappe, konnte man aufklappen und der Film ist nach unten rausgerutscht, der zurückgespulte Film. Und den neuen Film hat man dann leicht rausgezogen, dann unten reingeschoben und durch die Klappe, die hinten offen war, hat man dann im Prinzip das dann auf die, ja, da wo im Prinzip das Bild nachher durchkommt durch das Objektiv, konnte man das dann einspulen. Und dann hatte man den Deckel dicht gemacht und unten wieder raufgeschraubt. Und diese Historie haben sie bei der Leica M9 beibehalten. Und da scheiden sich so die Geister. Die einen sagen, was soll der Schwachsinn? Mal sollen sie einen normalen Deckel machen, und wo man die Speicherkarte reinschiebt. Und Leica hat da so ein bisschen auf die Historie geguckt und hat gesagt, okay, wir möchten das eigentlich noch den Bodendeckel abnehmen und die Speicherkarte und den Akku rausnehmen beziehungsweise austauschen. Das haben die also beibehalten im Prinzip. Find ich persönlich sehr witzig. Ich würde es sehr, sehr schade finden, wenn sie sich davon lösen würden. Weil ich finde es wirklich ganz klasse irgendwie, macht gar keinen Nutzen, im Gegenteil, außer dass es eigentlich länger dauert, eine Speicherkarte oder den Akku zu wechseln, aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil das eine Geschichte ist, die auch die Leica auch seinerzeit, die Ur-Leicas auch ausgemacht haben, diesen etwas witzigen Filmwechsel oder Speicherkartenwechsel.
Ja, auf jeden Fall eine interessante Sache. Das hatte ich zum Beispiel schon wieder vergessen, dass man da ja irgendwie, also praktisch die Bodenplatte abgenommen hat und dann in der Mitte konnte man das so aufklappen. Also rechts und links blieb was stehen und dann war das immer so ein bisschen fummelig, das da durchzubekommen. Stimmt. Also ganz viele von den alten Kameras bestehen ja Rückwand und Boden aus einem Teil und das war bei der Leica, also zumindest bei den M4, M5, M6 und so weiter, so gelöst, dass das da so eine etwas größere Klappe gewesen ist. Stimmt. Ja, ich kann nur noch mal sagen, wenn ich irgendwie jemals im Lotto gewinnen sollte oder so, ich bin da überhaupt gar nicht abgeneigt, irgendwie eine Leica mir noch mal zu kaufen und damit zu fotografieren. Der hohe Preis ist natürlich irgendwie so eine Sache, die das elitär macht. Also ich finde es halt unheimlich schade, dass diese Kamera jetzt im Moment so ein bisschen zusätzlich noch in diesen Verruf gerät, weil das wohl bei den ganzen hippen Kids irgendwie so ein Luxusspielzeug geworden ist. Also ich habe gehört, dass da bei vielen Bands jetzt schon die Mitglieder dann so ein bisschen statt den dicken Goldketten irgendwie permanent mit so einer Leica M9 oder was in der Gegend rum fotografieren. Das wird der Sache nicht gerecht. Also es sind wirklich fantastische Kameras. Man kann da super Fotos mitmachen und nur weil da jetzt irgendjemand dick auf die Sahne haut, wird das Kamerasystem an sich ja nicht schlechter. Also es gibt qualitativ mit Sicherheit wenig, was sich da an den M-Objektiven messen kann. Und die Gehäuse sind ja mittlerweile auch in die Neuzeit gerutscht, wie wir ja gerade gelernt haben. Wie viel Megapixel hat so eine M9?
18. 18 Megapixel hast du. Also im Bereich, wo es völlig okay ist, braucht nicht mehr, muss nicht weniger. Das war eigentlich auch so der völlig ausreichend. Also mehr muss man da gar nicht haben. Und damit kann die gut umgehen.
Ja. Und damit haben die es zumindest mit dem M-System auch geschafft, nochmal was anzuliefern, was also wirklich auch brauchbar ist. Finde ich total klasse. Und wie gesagt, es ist natürlich irgendwie die eine Sache, ist immer der hohe Anschaffungswiderstand. Und würde ich jetzt nur in so ein System investieren, also mir eine M9 und drei Objektive kaufen, von mir aus ein 21, ein 50 und ein 90er, wahrscheinlich eher nicht, sondern da würde ich mir auch eher eine Spiegelreflexkamera kaufen. Aber als Street-Fotograf oder wenn ich Reportagen fotografieren müsste, wo ich also mit meinem Equipment in der Gegend herumreisen muss, also was Leichteres als so eine Kamera und Professionelleres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ich denke, diese Micro Four Thirds müssten erstmal noch zeigen, dass sie da von der Qualität heranreichen.
Werden sie Probleme haben, schon alleine aufgrund des kleineren Sensors. Der Schärfetiefeneindruck ist eben halt ein anderer, ohne dass wir jetzt großartig auf die unterschiedlichen Sensoren jetzt eingehen müssen. Aber ich gehe im Moment auf, also die werden da nicht ranreichen. Der Vorteil ist allerdings bei dem Micro Four Third oder eben bei diesen Systemkameras, dass die meisten mit einem entsprechenden Adapter eben auch die M-Objektive aufnehmen können. Und das macht die Sache natürlich dann schon wieder interessant, dass zumindest die M-Objektive eine gute Verwendung finden, bei den recht guten Systemkameras, die ja eben schon da sind, dass die da eben halt weiterleben können. Ich selber, um da auch nochmal einzusteigen, liebäugel auch wieder, Gott sei Dank, auf der anderen Seite, schade, auf einer Seite, Gott sei Dank, gibt das Budget das im Moment überhaupt nicht her. Anfang nächsten Jahres hat Leica ja eine neue raus, oder bringt ja eine neue raus, die Leica M, die dann auch theoretisch auch für mich gut wäre, was den Reportagebereich, also für diese Veranstaltung angeht, weil man da eben mit den Adapter eben halt auch zum Beispiel an 28, 70 mm ranschrauben kann da vorne. Macht dann allerdings die Kamera auch nicht mehr so klein und handlich, wie sie ursprünglich mal war, weil das nämlich auch schon ein ganz schöner Klopper von Objektiv ist, was dann da vorne dranhängt. Aber das sind schon interessante Sachen, die sie da jetzt rausgebracht haben oder rausbringen werden. Und ich blicke da auch schon wieder ganz verstohlen hin und bin auch am Überlegen, ob ich wieder mit dem Lottospiel anfangen sollte.
Okay. Ja, die nochmal, jetzt muss ich wieder aufpassen, wie der Begriff war. M-Monochrom oder so etwas haben die ja auch rausgebracht. Das war, oder ist das
die, die du meinst? Nee, also die ist auch hochinteressant, die M-Monochrom. Ja. Da muss man sich aber, denke ich mal, sich mit dem Thema Schwarz-Weiß-Fotografie und vor allen Dingen mit der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie auseinandersetzen. Gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Das ist ja eine Kamera, die ja nur reine Schwarz-Weiß-Bilder macht. Weil die haben ja diesen sogenannten Bayer-Pattern, den haben sie da vorne weggelassen und den entsprechenden Sensor angepasst. Das heißt, die Kamera nimmt einfach nur in Schwarz-Weiß auf. Ich kann hinterher nicht mit diesen, was man ja sagt, wenn ich ein Farbbild entsprechend in Schwarz-Weiß umwandle, kann ich ja mit den Farben spielen, dass ich die Kontraste hin und her bekomme. Das kann ich dort nicht. Oder nur bedingt. Das heißt, ich muss mir vorher schon Gedanken machen, ist es eine Landschaft, ist es eine Person und muss dann auch dann schon mit entsprechenden Filtern vor dem Objektiv arbeiten, das heißt Orangefilter, Blaufilter und so weiter und so fort, um diesen Effekt dann auch in Schwarz-Weiß zu bannen. Hat einen wahnsinns Dynamikumfang und soll ganz, ganz klasse Schwarz-Weiß-Bilder machen. Also ganz anderen Eindruck, den man sonst normalerweise kennt. Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, diese Kamera in der Hand zu halten, wobei die sich im Prinzip nicht anders anfühlt als eine Leica M9. Aber eben halt dieses Fotografieren damit soll eben auch nochmal wieder ganz was anderes sein. Und was ganz interessant ist, das Bild, was hinten auf dem Monitor gezeigt wird, beziehungsweise das Histogramm, was gezeigt wird, ist vom RAW-Bild. Was ja alle anderen Kameras, egal ob das Leica ist oder Nikon oder Canon oder Pentax, wie sie alle heißen, die zeigen ja in dem Histogramm ja das eingebettete JPEG. Und das ist bei der Leica M monochrom nicht der Fall. Also die Kamera ist auch sehr, sehr interessant, aber ich denke mal nicht unbedingt so für mich, um dauerhaft damit zu fotografieren.
Also sehr schöne Sache, dass wir das jetzt nochmal rund bekommen haben mit den neuesten Modellen. Das, wie gesagt, ich verfolge das nicht so und die Stückzahlen sind mit Sicherheit auch nicht, also es ist nicht so, dass jeder zweite da wie eine Nikon oder eine Canon, also bedeutend weniger Leica-Fotografen, sodass man auch selten die Gelegenheit hat, mal sowas in die Hand zu nehmen. Interessant fände ich persönlich jetzt, was passieren würde, wenn man Salgado, der mittlerweile irgendwie zu Canon gewechselt war, das nochmal wegnimmt und halt so eine Leica M monochrom in die Hand gibt. Da müsste der sich ja eigentlich wie zu Hause fühlen. Das hat er ja Jahrzehnte gemacht, aber meistens ist das ja, naja, ich will jetzt nicht sagen alter Mann geworden, aber der hat natürlich auch irgendwie einige Jahre mehr auf dem Puckel als ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass der halt auch jetzt Probleme dann mit dem Scharfstellen oder so bekommt. Ist nur eine Mutmaßung. Also ich würde mich mal interessieren, vielleicht weiß das ja irgendjemand, dann ab damit in die Kommentare oder per Mail an mich oder sonst etwas, falls da irgendwas so gibt. Also ich habe da nichts gesehen. Ich habe nur mal gehört, dass der also von den M-Leicas Film dann aufgrund der langen Sendepause bei Leica zu Canon gewechselt ist. Weil irgendwas müssen die Jungs ja auch alle gemacht haben. Und gerade wenn man weltweit unterwegs ist, denke ich, eine Digitalkamera ein Segen, weil man nicht durch sämtliche Kontrollen und Röntgenapparate seine Filme noch schieben muss, bevor man dann eben zu Hause ankommt. Also ich könnte mir vorstellen, gerade bei seinen Thematiken, dass der ein paar Mal genau nicht mehr mit den Filmen ausreisen durfte. Jo. So, unabhängig von irgendwas, ich fand das Gespräch total interessant. Mir hat es super Spaß gemacht.
Also ich hätte auch noch deutlich länger, weil mir fallen jetzt so viele Dinge ein, die man hätte noch einbauen können. Aber das Problem ist natürlich, ob man die Zuhörer nicht irgendwann mal auch langweilt. Denn, ne?
Ja, also ich denke, wir haben dem einen oder anderen Lust gemacht, sich wenigstens mal mit dem Thema ein bisschen zu befassen. Eventuell mal ein Salgado-Buch in die Hand zu nehmen. Workers, das andere heißt Migranten. Aktuell gibt es eins, das nennt sich Afrika. Da bin ich aber nicht mehr ganz sicher, ob er das nicht schon digital fotografiert hat. Ansonsten, falls ihr mal die Gelegenheit habt, so eine Kamera in die Hand zu nehmen, macht mal ein paar Bilder damit. Wenn ihr analoge Fans seid, guckt euch sowas mal auf einer Fotobörse an. Das ist also mit Sicherheit keine vertane Zeit. Die Kameras sind spitze, machen super Lust und das Allerwichtigste, geht raus und macht Fotos damit. Egal, was ihr fotografiert, Landschaft, Street Photography, Porträts oder sonst was, macht was damit. So, ansonsten möchte ich mich für das Gespräch bedanken beim Marc. Wir packen auch bei dir irgendwie ein bisschen Links zu dem, wo man dich findet. Du bist auf Google Plus, auf Twitter.
App.net.
Hast eine eigene Webseite. App.net, genau. Allen vertreten und fotoauge.de ist, glaube ich, deine Homepage. Genau. Von da aus kommt man eigentlich an alle wichtigen sozialen Netzverbindungen ran. Falls man dich kontaktieren möchte und noch jemand Fragen hat, kann das ja mit Sicherheit tun.
Ganz genau, auf jeden Fall. Mir hat es auch wunderbar Spaß gebracht. Das ist, ich bin zwar jetzt nicht der Leica-Fachmann jetzt, aber eben halt eben Fan und habe mich damit beschäftigt. Mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gebracht und ich hoffe, dass wir nochmal, vielleicht auch mit einem anderen Thema sowas nochmal wiederholen können.
Ja, auf jeden Fall. Jederzeit gerne wieder. Vielen Dank,
okay. Erstmal, Marc. Bis dann.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.